Es gibt eine Aufteilung des Gottesdienstes auf verschiedene Teile. Ein Teil heißt lobende Gemeinde. Ein anderer Teil heißt sprechende Gemeinde. Ein anderer Teil heißt hörende Gemeinde. Und ich denke, wir haben diese zwei Teile bis jetzt gehabt, lobende Gemeinde. Wir haben jetzt einen langen Teil in der Mitte gehabt mit sprechender Gemeinde. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, die ihr erzählt habt. Vielleicht für unsere Gäste ein Hinweis, hier in dieser Gemeinde ist es jeden Sabbat so, dass derjenige, der etwas Besonderes mit Gott erlebt hat, wo er bewegt ist, im Herzen etwas zu sagen, dann nutzt er die Zeit dafür, und das ist dieser Teil sprechende Gemeinde. Nicht nur, dass der Prediger hier steht und eine Predigt hält und eine brave Gemeinde hört gut zu, keiner geht raus oder macht irgendwas anderes, sondern nur dem Wort Gottes zuhören, sondern es ist ein Teil im Gottesdienst, wo auch wir uns austauschen und wo wir auch hören, wo der liebe Gott uns da und dort bewegt hat, angesprochen hat und was wir mit Gott erlebt haben. Und jetzt möchte ich euch einladen zu dieser hörenden Gemeinde, zu diesem Teil, wir sind gespannt, was der liebe Gott uns auch sagen möchte. Ich habe einiges vorbereitet aus der Bibel zu meinem Thema, aber es ist immer so, dass der Geist Gottes uns anspricht, und das ist auch mein Gebet vor Gott, dass er uns heute anspricht durch sein Wort und dass wir alle heute auch nach Hause gehen, vielleicht ermutigt oder mit einer neuen Entscheidung auf dem Weg zu Gott, dass wir nicht alleine sind, sondern Gott geht mit uns. Ich möchte meine Predigt anfangen mit einer Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren in den biblischen Zeiten in Mesopotamien lebte ein junger Mann. Zusammen mit seinem älteren Bruder und seinen Eltern. Die Familienverhältnisse waren ein bisschen eigenartig. Der Vater mochte den älteren Sohn, der war sein Liebling. Der andere Sohn war ihm, ja, fast egal, nur sein älterer Sohn. Die Mutter dagegen, sie mochte ihren jüngeren Sohn. Und der ältere Sohn war ihr, ja, wenn man so sagen kann, auch so zweitrangig, aber ihr Lieblingssohn war der jüngere Sohn. Und es begab sich, als der Vater sehr alt war und schon spürte, dass er bald sterben würde, hat er seinen Lieblingssohn zu sich geholt und hat ihm gesagt, er hätte besonderen Segen, den er auf ihn legen möchte und ihm geben möchte. Und bevor er das tut, möchte er noch einmal essen, das, was er so gewöhnlich vorbereitet hat, sein Sohn. Und dann sagt er, geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein Essen vor. Und wenn ich gegessen habe, möchte ich dich segnen. Der Sohn hat sich schon auf dem Weg vorbereitet, auf dem Weg war er fast, aber er hat ein Problem. Die Mutter hat das alles mitbekommen. Und die Mutter war natürlich damit nicht einverstanden, sondern sie wollte, dass ihr Lieblingssohn, der Jüngere, diesen Segen bekommt. Spätestens an dieser Stelle würde ich mal sagen, dass meine Zuhörer jetzt wissen, welche Geschichte ich euch erzählt habe. Die Geschichte von Esau und Jakob. Zwei Brüder, die zwar nicht so viel altersmäßig voneinander entfernt waren, aber zumindest steht auch in der Bibel, der Esau war der Ältere und Jakob war der Jüngere. Und gerade war Esau auf dem Weg und war er weg, um etwas für den Vater zu bringen, ein Wild, was er gejagt hat, er war Jäger. Die Mutter kommt zu Jakob und ganz so in ihrem Element, so schwungvoll sagt, komm, du, wir haben nicht so viel Zeit, geh du mal in unsere Herde und bring mir zwei Zicklein her und ich möchte ein Essen vorbereiten für dich, früher oder schneller als der Bruder und du gehst zum Vater und du bekommst den Segen. Der Jakob sagt, nein Mama, das will ich nicht. Das ist eine Sünde. Und die Mutter sagt, Sünde hin, Sünde her, wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren, sondern geh und tu das, was ich dir gesagt habe. Und der Jakob war hart. Er sagt, nein Mama, ich will das nicht. Das ist eine Lüge. Und es kann sein, wenn ich einen Segen bekomme durch eine Lüge, dass das mir zum Fluch wird. Ein Segen mit der Lüge, also das will ich nicht. Das kann mir zum Fluch werden. Und die Mutter war an dieser Stelle traurig. Und wie einige Mütter oder Frauen allgemein das so sehr geschickt machen, hat sie angefangen, so richtig voll emotional zu sein und sagt, ja, für wen mühe ich mich ab in meinem Leben? Für wen tue ich das alles? Das ist mir ein Dankeschön für das, was ich für dich geplant habe. Und du willst also nicht jetzt. Du weißt, dass der Engel auch mir gesagt, du sollst diesen Segen bekommen und nicht dein Bruder. Und der Vater will auch nicht darauf achten, sondern er macht immer, was er will. Also, jetzt bin ich ganz traurig. Warum willst du das nicht? Und da sagt Jakob, Mutter, es kann mir tatsächlich zum Fluch werden. Und die Mutter sagt, wenn du einen Fluch bekommst, dein Fluch soll auf mich kommen. Tu nur das, was ich dir jetzt gesagt habe. Komm, schnell, wir haben keine Zeit dafür. Und Jakob lenkt ein. Und er tut das, was die Mutter gesagt hat. Am Anfang wollte er nicht. Er wollte nicht. Er wollte so bleiben, wie er war, aber er lenkt ein. Die Mutter war stärker, das Einreden von der Mutter war stärker. Jakob betrügt seinen Vater. Jakob klaut den Segen von seinem Bruder. Jakob ist ein Sünder geworden. Jakob muss wegfliehen von seinem Haus, von seiner Familie, von seiner vertrauten Gegend. Jakob geht weg, flieht vor der Rache seines Bruders. Jakob weiß in diesem Moment nicht, dass er 20 Jahre weit weg von seinem Haus, von dieser vertrauten Gegend bleiben wird. Jakob denkt gar nicht daran, dass er seine Mutter nie wieder im Leben sehen wird. Und die Mutter ist gestorben in dieser Zeit vor 20 Jahren, sodass auch sie ihren Lieblingssohn nicht mehr gesehen hat. Die erste Nacht war ziemlich schwierig. Jakob legt sie hin auf dem Feld, wo er unterwegs war, nimmt einen Stein als Kopfkissen und liegt so alleine, schaut sich den Himmel an. Und jetzt, wo er zur Ruhe gekommen ist, überlegt er eigentlich, was er gemacht hat. Warum hat er das gemacht? Jetzt muss er wegfliehen. Warum war er so schwach? Er hätte doch der Mutter sagen sollen, nein, Mama, ich will das nicht. Er hätte stärker sein sollen. Aber er war das nicht. Und so schläft er ein. Wir möchten jetzt einen Text lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Diese Geschichte steht dort geschrieben. Erstes Buch Mose, Kapitel 28. Lesen wir gemeinsam ab dem Vers 12 bis 17. und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und du, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Ich habe dieses Wort genommen, Pforte des Himmels. Pforte des Himmels für einen Sünder, die einzige Chance. Die einzige Chance für einen Sünder ist gerade diese Pforte des Himmels. Wo ist die Pforte des Himmels? Für uns, für alle Sünder. Was bedeutet das für uns? Ich möchte gerne in dieser Predigtstunde mit euch zusammen uns Gedanken darüber machen, was bedeutet für mich eine Pforte des Himmels? Und wo finde ich das in meinem Leben? Ich habe drei Antworten auf diese Frage. Und ich möchte mit der ersten anfangen. Und zwar, Pforte des Himmels ist da, wo Gott dem Sünder begegnet. Jakob ist ein Sünder geworden. Warum denn? Er hat keinen getötet. Er war kein Gewalttäter. Kein Verbrecher. Warum ist er ein Sünder? Weil er das getan hat, muss er jetzt Konsequenzen tragen. Das habe ich mal so in meinen Gedanken, da habe ich eine Parallele gezogen zu uns heute auch. Wir sind auch keine Verbrecher und keine Gewalttäter. Und keine Mörder und was alles so als Sünde betrachtet wird. Aber wir sind auch Sünder. Und wir sollen auch und müssen auch sehr oft Konsequenzen tragen. Jakob, tut mir sehr leid. Vor allem da, wo ich lese, auch wenn nur ein Hinweis dasteht, er war nicht begeistert mit dem Ganzen. Er war so richtig beschäftigt mit diesem Gedanken, dass das auch ein Fluch für ihn sein könnte. Aber Jakob gibt nach. Der Drang von außen war ziemlich groß und stark, in diesem Fall von seiner Mutter, dass er nachgegeben hat. Ich habe mir Gedanken über diesen Drang von außen gemacht. Der Drang von außen führt auch viele Menschen zur Sünde. Wir schauen täglich, was die Menschen um uns herum machen, nicht wahr? Wir hören uns täglich an, was die Menschen um uns herum tun, was sie sprechen. Und wir erleben täglich und nehmen wahr, wie sie leben. Wir hören auch in den Nachrichten viele Dinge, was mich vor allem in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat, die Diskussion in Deutschland über die Homo-Ehen. Vielleicht habt ihr auch vorige Woche, das war so besonders in den Nachrichten zu hören. Denn viele Länder oder einige Länder in Europa schon dem gutheißen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich outen. Und je mehr sich outen, desto mehr bekommen Leute auch Lust, das auch auszuprobieren. Ich habe nur ein Ding genommen, ich möchte jetzt nicht über Homosexualität sprechen, aber das hat mich richtig bewegt, wo ich gehört habe, nur in Deutschland, und zwar nur eine Partei, christliche Partei, bin nicht ich bin nicht Angeber, aber gerade die bayerische Partei CSU ist strikt dagegen. Und die anderen, die drängen. Wir können nicht anders. Und dann hören wir, welche Fußballer, welche alle Prominenzen, andere, sie bekennen sich zu Homosexualität und so weiter. Und die Kreise werden immer größer und immer breiter. Denn die Leute bekommen richtig Lust, etwas Neues auszuprobieren. Und sie merken gar nicht, auch diese christlichen Parteien, dass wegen dieser Sünde Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Und auch die ganze vor Sintflut, die Welt vor der Sintflut. Also da hat Gott, da lesen wir in der Bibel Hinweise, das ist nicht die einzige Sünde, es gibt so viele Sünden, aber vor allem wegen solchen Sünden. Und Jesus hat gesagt selber, wie in den Tagen Noahs, so wird es auch am Ende der Zeiten sein. Und wir wissen, dass wir am Ende der Zeiten leben. Und noch zu unterstützen, anstatt mit Leuten zu sprechen, versuchen sie zu heilen, das zu tun, was Gott gesagt hat, sondern die ganze Politik und die ganze Welt, in der wir leben, haben eine andere Richtung. Wir können auch andere Sachen erwähnen, wo die Welt in der heutigen Zeit in eine Richtung geht, das, was überhaupt nicht nach dem Willen Gottes ist. Was tun wir da, was Christen? Der Drang von außen. Vor allem denke ich, unsere jungen Leute in der Schule, Uni, sonst wo sie sind. Unsere jungen Leute sind gerne mit ihren Gleichaltrigen. Und dann hörst du und siehst du, was die alles sprechen, was sie alle sich anschauen. Ständig nur Bildschirm vor den Augen. Ich weiß, wo ich mit einigen Eltern gesprochen habe über Religionsunterricht. Wir sollten mit ihren Kindern Religionsunterricht haben. Und wisst ihr, welche Antwort ich sehr oft bekomme? Mein Sohn hat keine Zeit. Sehr oft Nachmittag hat er Schule. Und dann hat er an dem Tag, an einem einzigen Tag, wo er Zeit hätte, hat er Sport. An einem anderen Tag hat er Musik. Und so sind unsere Kinder so beschäftigt, dass sie wenig Zeit finden für Gott, für die Bibel, für Religionsunterricht, für die Bibelthemen. Das ist meine Erfahrung, die ich mit der Generation, heutigen Generation gemacht habe. Wir Menschen sehen, was die anderen tun. Wir Menschen wollen auch diese Richtung gehen. Bitte nicht nur die Jugendlichen, auch wir Älteren. Wir haben unsere Pläne und Ziele und wir sehen oftmals, was die Leute um uns herum machen. Muss nicht unbedingt alles schlecht sein. Ich lege Betonung nur auf dieses Wort, ein Drang von außen. Viele Entscheidungen fallen nach einem Drang von außen, weil alle das so machen. So geht's. Es geht nicht anders. Heutzutage müssen alle in diese Richtung gehen. Ein Drang von außen. Jakob hat das erlebt. Dieser Drang von außen war sehr stark bei ihm. Jakob liegt jetzt am Boden, bevor er eingeschlafen ist, und er denkt nochmal darüber nach, was er alles gemacht hat. Warum habe ich das gemacht? Ach, wenn ich jetzt Möglichkeit hätte, nochmal zurückzugehen, vielleicht meinen Lebenswillen zurückzuspulen. Kennt ihr diesen Gedanken? Manchmal tun wir etwas oder erleben wir etwas oder entscheiden wir etwas und am Ende sehen wir, dass das nicht gut war. Ach, wie gerne würde ich mal zurückkommen auf diesen Punkt und dann würde ich anders entscheiden. Aber das ist vorbei. Manchmal kann man nicht alles zurückbringen. Jakob ist sehr traurig, dass er seinen Vater betrogen hat, dass er seinen Bruder betrogen hat und dass er jetzt wegfliehen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein paar Tränen aus seinen Augen geflossen sind in dieser Reue. Warum hat er das gemacht? Und so schläft er ein. Wenn jemand so denkt, und diese Reue spürt, Gott verlässt so einen Menschen nicht. Gott meldet sich bei ihm. Egal wie groß deine Sünde ist, die Pforte des Himmels ist dort, wo Gott einem Sünder begegnet. Egal wie groß deine Sünde ist, wir kennen auch diesen Satz, der sagt, das Kreuz Jesu steht auf dem Berg Golgatha und dieser Berg übersteigt alle Berge von den Sünden der Menschen. Es gibt keine Sünde oder keinen Berg, Sündenberg, der höher wäre als der Berg Golgatha. Gott sucht den Sünder. Und vor allem, wenn der Sünder auch Reue zeigt, es gibt keine Macht unter dem Himmel, die einen reuigen Sünder stoppen kann, dass er nicht zurück zu Gott kommt, dass Gott ihn nicht findet. In allen Religionen der Welt haben wir Menschen, die Gott suchen und versuchen mit vielen guten Taten ihre Götter gnädig zu stimmen. Bei uns ist es anders. Gott ist zu uns gekommen. Gott sucht uns. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft über die Erlösung. Pforte des Himmels, einzige Chance für den Sünder, ist da, wo Gott den Sünder findet. Ich habe noch eine Antwort, noch einen Satz. Die Pforte des Himmels ist da, wo der Sünder die Verheißungen Gottes wahrnimmt. Und wir haben gelesen im Vers 15, Kapitel 28, wo Gott gesagt hat, ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Egal wo du gehst, gehst du nicht ohne mich. Ist das nicht ein Wunder? Wunder der Liebe Gottes? Gott verurteilt ihn nicht. Gott sagt nicht an dieser Stelle, du Sünder, schrecklich wartet die Hölle und das Feuer und so weiter. Manchmal wir Menschen versuchen die Leute zu erschrecken, wenn wir so mal lesen, was die Hölle bringt und wie die Menschen, die Gott nicht nachfolgen, was sie alles erleben werden, wie Gott sie bestrafen wird. Aber ich kann euch sagen, wie ich die Menschen heutzutage erlebt habe, auf diese Weise kannst du nicht den Menschen zur Umkehr bringen. Heute hat keiner Angst. Wer hat noch Angst heute? Du kannst die Kinder vielleicht mal erschrecken und ihnen sagen, wenn du das tust, kriegst du Schläge. Und die Kinder können vielleicht mal Angst haben. Aber von den erwachsenen Leuten, dass du jemanden androhst, dass er brennen wird, dass Hölle auf ihn wartet, wenig sind die Leute, die darauf springen. Deswegen lesen wir in der Bibel, in Römerbrief, die Güte Gottes bringt dich zur Umkehr und nicht ein Androhen oder irgendwas anderes. Gott ermutigt einen Sünder. Das ist etwas, was wir Menschen nicht verstehen können. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und ich bringe dich zurück zu deinem Vaterland. Warum gibt Gott dem Jakob gerade diese Verheißung? Warum verspricht er ihm gerade das und nicht vielleicht was anderes? Das ist auch eine interessante Frage. Gott weiß genau, was Jakob in diesem Moment sich wünscht. Gott kennt unsere Gedanken. Gott kennt uns viel mehr, als wir uns selber kennen. Und in diesem Moment hat sich der Jakob nichts anderes gewünscht, nur dass er zurückkommt zu seinem Vaterland. Das war das, was er gewünscht hat. Und Gott spricht da an. Er sagt ihm, ich gebe dir ein langes Leben, ich gebe dir Reichtum oder irgendwas. Nein, ich bringe dich zurück zu deinem Vaterland. Das hat mich angesprochen. Denn wie gesagt, wir Menschen haben auch unsere Wünsche, unsere Ideen, Pläne, was wir erreichen wollen. Gott kennt das. Und da lesen wir auch im Psalm, Vertrau oder wie geht dieser Text? verlass dich auf den Herrn und er wird dir das tun, was dein Herz begehrt. Danke dir. Psalm 37. Verlasse dich auf den Herrn. Sage ihm, was du in deinem Herzen hast. Und alles, was du dir wünschst, was nicht direkt gegen dich und deine Zukunft und den Willen Gottes ist. Man kann sich wünschen viele Dinge. Aber wünsch dir, was du willst. Gott erfüllt dir das, was du willst. Die Pforte des Himmels ist dort, wo der Sünder nicht die Androhung Gottes wahrnimmt, sondern die Verheißungen Gottes und seinen Schutz und seine Motivation, was Gott ihm in diesem Moment gesagt hat. Ich habe noch einen Satz, den ich auch betonen möchte. Pforte des Himmels ist da, wo der Sünder neue Entscheidungen trifft. Also Gott möchte nicht einen Sünder nur begleiten im Leben, du bleibst so, wie du bist, sondern Gott möchte, dass die Sünder erkennen, wohin bringt das alles. Und Gott gibt auch seine Verheißung. Jakob trifft eine Entscheidung. Lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 28, Verse 20 bis 22. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Der Mensch, der bewegt ist durch die Liebe Gottes und die Annahme Gottes, er trifft neue Entscheidungen. Interessant ist diese dreifache Entscheidung, die Jakob getroffen hat. Erstens sagt er, der Herr wird mein Gott sein, mein Herrscher, mein Gebieter. Er wird in meinem Leben der Erste sein. Er trifft eine Entscheidung für Gott. Der Gläubige, der Jesus erlebt hat, er trifft seine Entscheidungen für Gott. Es gibt so viele Götter in dieser Welt. Wir können mal auflisten, was alles heutzutage ein Gott sein kann. Einige nennen Geld, einige nennen Reichtum, einige Computer, einige viele andere Dinge. Alle diese Dinge sind Götter dieser Welt. Aber ein gläubiger Mensch, der Gott erlebt hat, er trifft Entscheidungen und sagt, der Herr wird mein Gott sein. Zweitens, er sagt, ich möchte ein Gotteshaus errichten, ein Tempel. An dieser Stelle habe ich an den neutestamentlichen Tempel gedacht. Und das sind wir. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus, nicht wahr? Diese Entscheidung sagt, ich möchte ein Tempel Gottes sein. Einen Tempel möchte ich errichten in meinem Leben. Und in einem Tempel kannst du nicht alles tun, was du willst. Das beinhaltet ein christliches Leben, einen christlichen Lebensstil. Das, was Gott gesagt hat. Ich möchte, dass der Heilige Geist in mir lebt, in diesem Tempel. Und ich treffe jetzt Entscheidung, auf meinen Lebensstil zu achten, Gott zu fragen, was ich in diesen Tempel reinbringen darf und was nicht. Denn ich möchte diesen Tempel nicht entweihen oder schmutzig machen, sondern nach dem Willen Gottes leben. Also das ist eine tiefe Entscheidung, die Jakob hier getroffen hat. Und die dritte Entscheidung, von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Mit dem Zehnten ist es so, wie wir wissen, aufgrund der Bibel, das ist eine Anerkennung, dass Gott der wahre Eigentümer ist von allem, was wir haben. Und wenn Gott uns segnet, dann sind wir mit unseren neuen Teilen viel glücklicher, als da, wenn wir alle 10 Teile haben. Menschen, die beim Zehnten eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, sprechen sehr oft darüber und sehr glücklich, wie Gott 9 Teile mehr segnen kann, als wenn du alle 10 hast. Jakob trifft eine Entscheidung. Von allem, was du mir gegeben hast, möchte ich deinen Willen erfüllen und dich anerkennen als den wahren Eigentümer. Aber es fällt hier auf, dass Jakob diese drei Entscheidungen an eine Bedingung knüpft. Welche Bedingung? Dürfen wir zu Gott Bedingungen stellen? Wenn du dein Wort hältst, wenn du mich befreist von meiner Schuld, wenn du mir gibst zum Essen, zum Trinken und alles, was ich brauche, und wenn du mich zurückbringst zu meinem Vater, dann werde ich das alles tun. Im Klartext, was das wichtig ist, wenn du mich von meiner Schuld befreist, dass ich zurückgehen kann, dann werde ich das alles tun. Meine Frage, vielleicht so zum Nachdenken. Und wenn nicht, will er trotzdem Gott was geben? Also im Text steht klar, wenn du mich befreist, mit meinen Worten gesagt, von meiner Schuld, damit ich zurückgehen kann und so weiter, dann werde ich das alles tun. Wenn nicht, dann auch nicht. Ich wage es auch so zu interpretieren. Wisst ihr warum? Weil der Mensch, der befreit ist von seiner Schuld, von seiner Sünde, der gerettet ist, der erlöst ist, wir sprechen über die Heilsgewissheit. Wenn der Mensch, wenn du befreit bist von deiner Schuld, da kommt vieles automatisch in deinem Leben. Die Menschen um dich herum bewundern sich. Wie kannst du nur jeden Samstag in die Kirche gehen? Wie kannst du nur das und das tun? Und jetzt gibt es noch eine Zehnten. Nein, das ist so viel. Aber der Mensch, der gerettet ist, der befreit ist, der erlöst ist, für ihn ist das normal. Und er dient Gott von ganzem Herzen ohne irgendwelche Schwierigkeiten, sondern er freut sich, dass er Gott dienen kann. Wenn das nicht so ist, und jetzt sage ich zu mir und zu meinen Zuhörern, wenn jemand Probleme hat in dieser Entscheidung, was Jakob hier gesagt hat, das ist ein Zeichen, dass dieser Mensch noch nicht befreit ist. Gott hat ihn noch nicht, er kann noch nicht. Der Mensch, der nicht erlöst ist, er kann das nicht. Und viele Menschen, die sagen, ich kann das nicht, alle 10 Gebote zu halten, es geht nicht. Das ist so schwer. Und Gott hat uns befreit, Jesus hat uns befreit von diesen 10 Geboten. Er hat alles für uns gehalten, wir müssen nicht unbedingt halten. Ihr kennt diese Aussagen von vielen Christen. Das ist für mich nur ein Zeichen, dass dieser Mensch, der so denkt, noch nicht erlöst ist, noch nicht befreit ist. Denn nur wenn du mir das tust, sagt Jakob, wenn ich befreit bin, dann bist du mein Gott. Dann bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann geht's alles so, wie es sein soll. Es gibt auch eine andere Übersetzung von den 10 Geboten, die sagt nicht bei allen Geboten, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst das und das nicht und du sollst, sondern in dieser Übersetzung steht, du wirst, habt ihr wahrscheinlich gehört. Wenn dich dein Gott befreit hat aus Ägypten, aus diesem, das ist ein Symbol für die Sünde, dann wirst du die Gebote Gottes halten, so wie er will, ohne dass du welche Schwierigkeiten und Probleme hast. Ihr Lieben, interessant war mir diese Geschichte. Pforte des Himmels. Wir sind alle Sünder. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Befreiung. Und wenn wir diese Befreiung erlebt haben von Gott, dann leben wir auf der Seite Gottes. Und da können wir sagen, danke dir, lieber Gott. Die Pforte des Himmels ist nur dort, wo Gott dem Sünder, reuigen Sünder begegnet, wo Gott ihm seine Verheißung gibt nicht ihn androht mit irgendwelche Feuer oder Strafe, sondern er ermutigt ihn, er richtet ihn auf und sagt ihm, auch wenn du Sünder bist, ich bin mit dir, ich helfe dir. Und dieser Sünder trifft eine Entscheidung und sagt, Gott, du bist mein Gott. Befreie du mich von allem, was mich bedrückt als Sünder. Und wenn ich diese Freiheit unter dem Kreuz Jesu bekommen habe, dann kann ich sagen, dann tue ich deinen Willen von ganzem Herzen. Mein Wunsch, mein Gebet für uns alle, dass wir, wenn wir solche Ereignisse, Erlebnisse, Geschichten aus der Bibel lesen, dass wir auch sagen können, lieber Gott, ich stehe vor dir als ein Sünder. Ich möchte auch an der Pforte des Himmels stehen, täglich in meinem Leben. Oder wie der Otto gesagt hat, wie war das im Alltag, täglich im Alltag. Dass wir täglich wissen, Gott ist bei uns, auch wenn wir Sünder sind. Er stärkt uns und er hilft uns, dass wir unser Ziel erreichen. Gott möge uns helfen, dass wir solche Erfahrungen auch in unserem Leben machen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, den du uns gegeben hast. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für diese Geschichte von Jakob, von einem Sünder, der so eine große Sünde getan hat, den wir als Menschen vielleicht verurteilen würden. Aber du gehst ihm nach, du findest ihn, du versprichst ihm deine Hilfe, du versprichst ihm, dass du ihn tragen wirst durch sein Leben. Und du versprichst ihm, dass er zurückkommen kann in sein Vaterland. Wir danken dir dafür. Das ist ein Evangelium, das ist eine frohe Botschaft. Denn nur du kannst unsere Schuld auf dich nehmen und tragen. Ich danke dir für die Erlösung, die wir von dir bekommen haben. Und als erlöste Menschen gehen wir durch diese Welt und tun das, was du gesagt hast, mit Freuden und wissen, du liebst uns. Und wir zeigen uns im Leben diese Liebe auch zu unseren Mitmenschen und zu dir. Wir danken dir dafür. Bitte dich für den Einzelnen von uns, der heute vor dir steht. Bitte dich auch für die, die heute nicht da sind, die vielleicht verreist sind oder zu Hause sind. Geh du jedem Sünder nach, wie du in deinem Wort versprochen hast. Hilf uns, dass wir uns freuen können, denn wir haben diese Stütze, wir haben diese Sicherheit bei dir und wir sind in deiner Hand sicher. Ich danke dir dafür. Segne uns auch weiterhin. Segne diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen. Segne unsere jungen Leute, dass sie gute Entscheidungen treffen können für ihr Leben. Segne auch uns Älteren, dass wir wissen können, wir sind auch auf deiner Seite und wir bereiten uns alle gemeinsam vor auf den großen Tag, der uns entgegenkommt, wenn du, Jesus, wiederkommst. Wir loben und preisen deinen Namen und danken für alles, was wir täglich von dir erfahren. Im Namen Jesu Christi. Amen.